RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Die von der Bundesregierung angeordneten Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen sind rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden und damit drei Somaliern recht gegeben, die kurz nach ihrer Einreise nach Polen zurückgeschickt wurden. Philipp Eckstein.
Die Beschlüsse sind unanfechtbar, teilt das Gericht mit und stellt zudem klar, die Begründung des Bundesinnenministeriums für die verschärften Maßnahmen reichen nicht aus. Deutschland sei im Rahmen der sogenannten Dublin-Verordnung der Europäischen Union dazu verpflichtet, bei Asylgesuchen, die hierzulande gestellt werden, das vorgesehene Verfahren einzuhalten. Und das sieht vor, dass zunächst in Deutschland geprüft werden muss, welches Land für das Asylverfahren zuständig ist.
Nach dem Urteil zur Asylpolitik wird Kritik an Bundesinnenminister Dobrindt laut, die Grünen fordern, die Anordnung zur Zurückweisung sofort zurückzunehmen. Die Bundesregierung sei mit ihrem nationalen Alleingang gescheitert. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stegner sagte der Rheinischen Post, die Union stehe vor dem Praxistest im Regierungshandeln. Die Gewerkschaft der Polizei sieht sich in ihrer Ablehnung der Zurückweisungen bestätigt. Mithilfe des Software-Milliardärs und Mäzens Hasso Plattner entsteht ein neuer Universitätsstandort in Potsdam. Das haben dessen Stiftung und die Landesregierung mitgeteilt. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam, Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.
In Cottbus wird morgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Betroffen sind neben dem Hauptbahnhof auch mehrere Institutionen, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule. Nach Angaben der Stadt müssen rund 1800 Anwohnerinnen und Anwohner bis 8 Uhr den Sperrkreis verlassen. Und bei den French Open ist Turnierfavorit Novak Djokovic ins Viertelfinale eingezogen. Er hat den Briten Cameron Norrie klar mit 6:2, 6:3 und 6:2 besiegt. Damit trifft Djokovic übermorgen auf den Deutschen Alexander Zverev, der am Mittag das Viertelfinale des Tennisturniers erreicht hat. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht gering bewölkt oder klar, überall trocken, später im Norden etwas Nebel, Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau 23 und in Cottbus 24 Grad. Morgen freundlich bei maximal 23 bis 26 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Kaum war Bundesinnenminister Alexander Dobrindt im Amt, da hat er schärfere Grenzkontrollen angeordnet. Eine Folge: Staus bei der Einreise etwa aus Polen. Der CSU-Politiker veranlasste, dass die Bundespolizei Asylsuchende an der Grenze zurückweisen darf, mit Ausnahme von Schwangeren, Kindern und Angehörigen vulnerabler Gruppen. Jetzt gibt es dazu eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes. Was da im Eilverfahren festgestellt wurde, erklärt Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
In dem Beschluss steht, dass Zurückweisungen hinter der deutschen Grenze rechtswidrig sind. In dem konkreten Fall ist Folgendes passiert. Zwei Männer und eine Frau aus Somalia sind mit dem Zug aus Polen nach Frankfurt-Oder gefahren. Frankfurt-Oder liegt ja unmittelbar an der deutsch-polnischen Grenze und am Bahnhof sind die drei dann durch die Bundespolizei kontrolliert worden. Sie haben alle drei gesagt, dass sie Asyl beantragen wollen, aber sie sind am selben Tag noch nach Polen zurückgewiesen worden. Dagegen haben sich die drei Somalier mit Eilanträgen gewandt und sie haben Recht bekommen.
Und was bedeutet das jetzt genau?
Das Gericht stellt klar fest, dass auf deutschem Staatsgebiet keine Zurückweisungen stattfinden dürfen. Stattdessen muss das Dublin-Verfahren angestoßen werden. Das heißt, es muss zuerst überprüft werden, welches andere EU-Land für das Asylverfahren zuständig ist. Das Dublin-Verfahren kann man aber, sagt das Gericht, an der Grenze durchführen. Das heißt, Asylsuchende haben deswegen nicht automatisch das Recht, jetzt komplett in die Bundesrepublik einzureisen. Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar, soll heißen, das gilt ab sofort.
Informationen von Bianca Schwarz aus dem Hauptstadtstudio. In Polen hat der rechtsnationale Kandidat Karol Nawrocki die Präsidentschaftswahl gewonnen. Er hatte im Wahlkampf auch deutschlandkritische Töne angeschlagen. Der Polenbeauftragte der Bundesregierung, Knut Abraham von der CDU, sprach im RBB heute von einem wirklich schwierigen Ergebnis. Aber es gab auch Glückwünsche für den künftigen polnischen Präsidenten, berichtet Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Der Bundespräsident gratulierte als einer der Ersten, und zwar herzlich. Frank-Walter Steinmeier beließ es jedoch nicht dabei und bot Nawrocki an, bald nach Berlin zu kommen und die Freundschaft beider Länder, Deutschlands und Polens, gemeinsam zu stärken. Der Gratulation schloss sich Bundeskanzler Friedrich Merz über seinen Sprecher an, der hinzufügte:
Der Bundeskanzler nimmt den Ausgang der Wahl zur Kenntnis.
Mehr ließ sich der Sprecher nicht entlocken. Berlin weiß um die Problematik, die mit dem neuen polnischen Präsidenten aufkommen wird, wenn der sein Amt im August antreten wird. Etwas weniger diplomatisch als der Regierungssprecher formulierte es der Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, der CDU-Politiker Paul Ziemiak.
Es wird mit diesem neuen Präsidenten Karol Nawrocki nicht einfacher, denn er hat im Wahlkampf sehr antideutsche Töne auch angestimmt. Aber auch er sollte eine Chance bekommen.
Eine Chance für Polen sieht hingegen die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch in der Wahl des rechtsnationalen Historikers. Ein guter Tag für die Demokratie und für Europa, schrieb sie im Internet. Nawrocki vertritt die deutschlandkritische Linie der PiS, der nationalkonservativen Oppositionspartei, und ist EU- und NATO-kritisch. Ganz anders als sein unterlegener Rivale, der liberale Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski. Den hatte der polnische Premier Donald Tusk unterstützt. Auch für Tusk wird das Regieren nun noch schwieriger, befürchtet Paul Ziemiak.
Die polnische Verfassung räumt dem polnischen Staatspräsidenten sehr viele Rechte ein, unter anderem ein Vetorecht. Das kann vom Parlament, vom Sejm zwar wieder aufgehoben werden, aber nur mit 60% der Stimmen der Abgeordneten. Die hat Donald Tusk nicht. Also mir fehlt jetzt etwas die Fantasie, wie es jetzt weitergehen soll.
Für die Linkspartei ist bereits das Ende der Regierung Tusk eingeläutet. Gewählt worden sei mit Nawrocki ein Mann des rechten Establishments, der für autoritären Umbau à la Trump stehe. Die Trump-Administration hatte offen für Nawrocki geworben. Linken-Chefin Ines Schwertner sieht jedoch auch Friedrich Merz in der Verantwortung.
Die deutsche Bundesregierung hat mit ihren Grenzschließungen ganz aktiv auch Wahlkampfhilfe für diesen rechten Präsidenten gemacht. Die Zurückweisung von Asylbewerbern waren ein großes Thema in Polen und haben dem rechten Kandidaten genutzt, der darin eine Bestätigung für seine EU-feindlichen Positionen sah.
Bundeskanzler Merz war unmittelbar nach Amtsantritt nach Polen gereist. Die deutsch-polnisch-französischen Beziehungen sind als Weimarer Dreieck ein wichtiger Faktor innerhalb der EU. Und auch in Bezug auf den Krieg in der Ukraine haben sich die drei Länder stets eng abgestimmt. Regierungssprecher Cornelius hofft, dass es dabei bleibt.
Der Bundeskanzler hat auch angeboten, diese Beziehungen zu intensivieren und auf eine neue Ebene zu heben. Und das wird dann auch in der neuen Konstellation in Warschau hoffentlich umgesetzt.
Diese Hoffnung teilt man auch bei den Grünen, nur ist man da weniger optimistisch. Parteichefin Franziska Brandner gibt Friedrich Merz dann noch einen Auftrag mit.
Ich sehe hier jetzt besonders Herrn Merz in der Pflicht, sich umso entschlossener in den Dienst auch Europas zu stellen. Das Ziel muss ein unabhängiges Europa sein. Herr Merz, setzen Sie das um, sorgen Sie dafür, dass Europa endlich unabhängiger wird.
Grünen-Chefin Franziska Brandner im Bericht von Barbara Kostolnik. Die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist jetzt Präsidentin der UN-Generalversammlung. 167 Staaten stimmten am Nachmittag in geheimer Abstimmung für die Grünen-Politikerin. Eine große Mehrheit ist das. Russland war vehement gegen Baerbock und hat das auch deutlich gezeigt, berichtet Korrespondent Martin Ganselmeier aus New York, dem Hauptsitz der Vereinten Nationen.
Annalena Baerbock kann am 9. September ihr neues Amt als Präsidentin der UN-Vollversammlung antreten. Ihre Wahl wurde allerdings wie erwartet durch den Antrag Russlands auf geheime Abstimmung verzögert. Dies ist ungewöhnlich und geschieht nur selten. Normalerweise gilt die Wahl als reine Formalie und erfolgt per Akklamation der anderen Mitgliedstaaten. Doch Russland hatte schon bei Baerbocks Vorstellung vor der UN-Vollversammlung Mitte Mai der ehemaligen Bundesaußenministerin eklatante Voreingenommenheit vorgeworfen und ihr diplomatische Fähigkeiten abgesprochen. Die große Mehrheit der anwesenden UN-Mitgliedstaaten teilte die Kritik Russlands jedoch nicht. Für Baerbock sprachen sich 167 der anwesenden Staaten aus, 14 enthielten sich, 7 Staaten verweigerten Baerbock ihre Stimme und schrieben stattdessen den Namen der deutschen Top-Diplomatin Helga Schmidt auf den Wahlzettel. Auch dies wohl ein Seitenhieb Russlands gegen Baerbock. Denn Helga Schmidt war zunächst als deutsche Kandidatin für den Top-Job bei den Vereinten Nationen vorgesehen. Erst nach der Bundestagswahl entschied Baerbock, dass sie diese Aufgabe selbst übernehmen will. In Berlin hatte dies für erhebliche Kritik gesorgt. In ihrer Rede nach der Wahl kündigte Baerbock an, dass sie sich in ihrer einjährigen Amtszeit um die Interessen aller 193 Mitgliedstaaten kümmern will. Gleichzeitig werde sie sich für Reformen einsetzen, um die Vereinten Nationen auch in schwierigen Zeiten zu stärken.
Martin Ganselmeier über die Wahl von Annalena Baerbock zur Präsidentin der UN-Generalversammlung. Großbritannien will massiv aufrüsten. Dazu sieht sich die Regierung in London gezwungen, weil die geopolitische Sicherheitslage nun mal so sei, wie sie ist. Premierminister Keir Starmer suchte für die Bekanntgabe der Pläne einen besonderen Ort aus, berichtet Großbritannien-Korrespondent Christoph Prössl.
Der britische Premier sprach vor Arbeitern und Angestellten in der Werft des Rüstungskonzerns BAE in Glasgow, Schottland. Für die Fernsehübertragung war alles bewusst inszeniert. 2 Fregatten im Bau im Hintergrund, die Belegschaft scharte sich in der Halle um den Premier. Der kündigte Ausgaben an, Milliarden für die Verteidigung, doch es soll eine Verteidigungsdividende geben, einen ökonomischen Nutzen der politischen Notwendigkeit.
We must deliver for working people again. To seize now a defense dividend for the British people, using this moment to drive jobs and investment throughout the country.
Jobs und Investitionen verspricht der Premier für alle Landesteile. Konkret kündigte Starmer an, 12 neue atomgetriebene U-Boote bauen zu lassen. Diese sollten mit konventionellen Waffen bestückt sein und in die Jahre gekommene U-Boote ab Ende der 2030er Jahre ersetzen. Außerdem kündigte Starmer Investitionen für die britischen Atomwaffen an, insgesamt 18 Milliarden Euro und
I can announce today that we're going to build at least 6 new munitions factories in the United Kingdom, generating over 1,000 jobs.
Im Vereinigten Königreich sollen 6 neue Munitionsfabriken gebaut werden. Allein dadurch sollen mindestens 1.000 Arbeitsplätze entstehen. Keir Starmer war bemüht, die Notwendigkeit dieser Investitionen zu erklären. Er wies auf die Bedrohung durch Russland hin.
We face war in Europe.
Wir stehen einem Krieg mitten in Europa gegenüber. Es gibt Cyberattacken. Es wird in unsere Gewässer und in den Luftraum eingedrungen. Das übt Druck aus auf uns, erhöht Kosten für die Menschen hierzulande. Starmer sagte, es gehe darum, eine kampfbereite, gerüstete Nation zu werden. Damit definierte er die strategische Ausrichtung der nächsten Jahre. Dies sei die Grundlage von Abschreckung, führte Starmer aus. Er betonte auch die Bedeutung der NATO als wichtigstem Verteidigungsbündnis, das über Jahrzehnte Stabilität gebracht habe. Die britische Regierung hat bereits zugesagt, die Ausgaben für Verteidigung von derzeit 2,3% der jährlichen Wirtschaftsleistung auf 2,5% im Jahr 2027 zu erhöhen. In den Jahren danach soll der Betrag weiter steigen auf 3%. Doch hier ist Keir Starmer weniger konkret. Es heißt, dieser Wert solle angestrebt werden. Das lässt Experten und die Opposition aufhorchen. Die Starmer vorwerfen, das reiche nicht. Ähnlich wie in Deutschland ist nach 1990 über Jahrzehnte hinweg viel zu wenig für Verteidigung ausgegeben worden. Eine Umkehr dieser Politik erfordert demnach deutlich mehr Geld als die bislang gemachten Zusagen. Starmer argumentiert, er wolle keine Zusagen machen, die er dann nicht halten könne. Maßgeblich dürfte sein, wie sich in den kommenden Jahren das Wirtschaftswachstum und damit die Steuereinnahmen entwickeln.
Aus London informierte Christoph Prössl. Ich habe gleich geballte Informationen aus Berlin und Brandenburg für Sie, übergebe aber vorher an Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Tennis im Schnelldurchgang, das gab es heute in Paris gleich zweimal. Alexander Zverev stand nicht einmal eine Stunde auf dem Platz. Sein Gegner hatte sich verletzt und Zverev steht damit im Viertelfinale der French Open. Und der Gegner dort wird Novak Djokovic sein, der gegen seinen Gegner zwar drei Sätze spielen musste, aber eben mehr auch nicht. Aus Paris, Guido Ringe.
Das Training war für Alexander Zverev anstrengender wahrscheinlich als das Match, denn die Partie gegen Talon Griekspor hatte nur rund 50 Minuten gedauert. Dann musste der Niederländer aufgeben wegen einer Bauchmuskelverletzung. Zverev stand also mit nur geringem Aufwand schnell im Viertelfinale und legte deswegen anschließend noch eine Trainingseinheit auf seinen Tagesplan. Eine Stunde und 15 Minuten auf dem Platz, den Rhythmus behalten und den Körper angespannt und warm lassen. Denn Vorbereitung ist alles, erst recht, wenn der Gegner Novak Djokovic heißt. Denn der Serbe ist der nächste Zverev-Gegner in der Runde der besten acht. Djokovic konnte sich mit ein wenig Mühe durchsetzen gegen den Briten Cameron Norrie in drei Sätzen. Die Sensation des Tages aber war der Sieg der Nummer 361 der Weltrangliste bei den Damen. Louise Boisson konnte sich durchsetzen gegen die Nummer 3 der Welt, Jessica Pegula. Das Pariser Tennispublikum also hat jetzt eine Außenseiterin als Hoffnung im Viertelfinale.
Und damit zum Fußball. Die deutsche Frauennationalmannschaft könnte es morgen Abend in Wien ruhig angehen lassen. Hat man den Gruppensieg in der Nations League doch sicher und damit auch die Finalrunde. Die Teilnahme nämlich an dieser Runde. Aber ruhig angehen lassen wird es die deutsche Nationalmannschaft der Frauen nicht. Ist die Partie morgen Abend gegen Österreich doch die letzte vor der Europameisterschaft in der Schweiz. Und bei dieser Generalprobe wollen sich alle nochmal von ihrer besten Seite zeigen. Letztlich auch, um den Trainer final zu beeindrucken. Aus Wien, Tabea Kunze.
Sichtlich gelöst und in sich ruhend wirkte Bundestrainer Christian Wück bei der Abschlusspressekonferenz in Wien. Der überraschend dominante 4:0 Heimsieg gegen die Niederlande nach Tagen der Schlagzeilen rund um Kommunikationsprobleme zwischen Team und Trainer lässt ihn deutlich entspannt auf das Spiel gegen Österreich blicken.
Wir wollten als Tabellenerster die Gruppe abschließen, das ist uns gelungen und jetzt wollen wir natürlich noch das Sahnehäubchen und wollen die Österreicher auch schlagen, das heißt, wir wollen den Schwung mitnehmen.
Bereits seit Samstagabend ist das DFB-Team in der österreichischen Hauptstadt. Da blieb neben Training und Taktikbesprechung auch Zeit für etwas Kultur, verrät Stürmerin Selina Cerci.
Wir hatten ein kleines Team-Event, beziehungsweise ein größeres. Wir haben ein Musical besucht, Rock Me Amadeus. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, für viele war es auch sehr viele Eindrücke und auch positive Eindrücke aus dem Musical.
Nach dem rockigen Musical soll es morgen schwungvoll auf den Platz gehen. Es ist für die Spielerinnen die letzte Möglichkeit, sich für einen Platz im Europameisterschaftskader zu empfehlen.
Und damit zu den fußballspielenden Männern und der Bundesliga. Die ist eigentlich ja in der Sommerpause, aber in Bremen wurden heute dennoch noch einmal die Journalisten eingeladen, denn Werder stellte seinen neuen Trainer vor, Horst Steffen.
Horst Steffen sieht sich als ausgesprochenen Familienmenschen, der das, was Familie ausmacht, auch bei Werder Bremen implementieren möchte. Gemeinsamkeit, Vertrauen, aber im Fall der Fälle auch mal eine deutliche Ansprache sind Dinge, die ihm wichtig seien. Aktuell ist Steffen dabei, alles rund ums Weserstadion erst einmal kennenzulernen, sich in die Materie bei Werder einzuarbeiten und die Herangehensweise an die neue Saison abzustimmen. Sein Wechsel von Elversberg nach Bremen sei ziemlich schnell über die Bühne gegangen, so Steffen, der nach eigenem Bekunden auch im Falle eines Elversberger Bundesliga-Aufstiegs zu Werder gekommen wäre.
Und soweit Heiko Neugebauer im Inforadio Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Das Hasso-Plattner-Institut und die Universität Potsdam sollen in den nächsten 10 Jahren erweitert werden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke unterzeichnete eine entsprechende Absichtserklärung. Auf dem Potsdamer Brauhausberg soll ein neuer Campus für bis zu 6.000 Studierende entstehen, berichtet rbb24-Reporterin Annette Kufner.
Zufriedene Gesichter auf dem Campus am neuen Palais in Potsdam. Ministerpräsident Dietmar Woidke und Brandenburgs Topmäzen Hasso Plattner sitzen Schulter an Schulter. Laut Woidke ein Tag, an den man sich in Brandenburg noch lange erinnern werde.
Das Hasso-Plattner-Institut wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter an Strahlkraft gewinnen, weit über die Brandenburger, weit auch über die Grenzen der Region hinaus. Zweitens, die Wirtschaft in Brandenburg und Berlin wird massiv davon profitieren. Auch davon bin ich überzeugt. Die Studierenden werden profitieren.
Es sei eine Win-Win-Win-Situation, so Woidke. Am Brauerhausberg soll ein neuer Campus entstehen. In den sollen die Bereiche Sozialwissenschaft und Jura einziehen, die derzeit am Standort Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude dort soll das Hasso-Plattner-Institut übernehmen. Der Mäzen selbst zeigte sich zufrieden. Mit dem Projekt erfülle er sich einen Traum. Das Ziel?
Wir wollen schon auf dem Weg sein in die erste Reihe der deutschen Informatik. Fakultäten.
Bis 2035 sollen sowohl der neue Campus am Brauhausberg als auch die Erweiterung des HPI in Babelsberg fertig sein. Aber schon heute soll die Strahlkraft des Projekts Wissenschaftler aus aller Welt anziehen, vor allem aus den USA, sagt Hasso Plattner.
Was meine Kontakte in Amerika sagen, es ist schlicht und einfach fürchterlich, was passiert. Ob es Stanford ist, Princeton ist, Carnegie Mellon oder Harvard. Also wir haben eine historische Chance, die nächsten 3,5 Jahre aufzuholen.
Wie viel Geld genau in das Projekt fließt, das wollen die Beteiligten nicht sagen. Laut Universität Potsdam ist es die größte private Zuwendung, die eine Uni in Europa jemals bekommen hat.
Aus Potsdam, Annette Kufner. Berlin ist bei der Erzeugung von Windenergie bundesweites Schlusslicht. Zwar ist in einem Stadtstaat der Platz ja auch knapp, aber Bremen und Hamburg zeigen, dass auch in Ballungsräumen mehr geht. Per Gesetz muss jedes Bundesland auf einem Teil seiner Landesfläche Windräder bauen. Jetzt hat der Senat den nächsten Schritt dazu getan, berichtet rbb24-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
In Blankenfelde, ganz im Norden Pankows, auf den Rieselfeldern in Gartow oder in der Krummdammer Heide unweit des Mückelsees. Hier könnten sich zukünftig die Rotorblätter von bis zu 230 Meter hohen Windrädern drehen. Insgesamt 8 große Areale hat der Senat als mögliche Bereiche für Windenergie identifiziert. Dafür muss aber zunächst der Flächennutzungsplan geändert werden. Das erforderliche Verfahren hat Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, angeschoben. Gleichzeitig dämpft Gäbler aber die Erwartung, dass nun alles ganz schnell geht oder gar schon konkrete Entscheidungen über den Bau von Windrädern gefallen sind.
Der Flächennutzungsplan weist Möglichkeiten aus, um eben eine Grobsortierung zu haben. Und genau das ist das, was jetzt passiert, dass wir sagen, diese Flächen könnten grundsätzlich geeignet sein für Windkraftanlagen. Ob sie es wirklich sind, muss dann im Detail nochmal untersucht werden bei der Bauleitplanung bzw. der Baugenehmigung.
Für Kritiker der Windräder, ob nun Tierschützer oder Anwohner, kommt jetzt die Phase, in der sie Einwände geltend machen können. Ab dem 10. Juni läuft einen Monat lang die Beteiligung der Öffentlichkeit. Bedenken seien dabei ganz normal, sagt Bausenator Gäbler.
Die müssen aber dann auch substanziiert werden. Windräder sind halt keine Geschmacksfrage, auch wenn ich das verstehe bei einigen, sondern es ist halt eine Frage der technischen Umsetzbarkeit und der Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Menschen.
Grundsätzlich hinter dem Ausbau der erneuerbaren Energien steht der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Kritisch sieht er aber insbesondere, dass auch Flächen im südlichen Grunewald oder um den Teufelsberg in die engere Auswahl gekommen sind. BUND-Sprecher Nikolaus Schuster.
Der Senat hat es vor allem unterlassen, potenziell geeignete Flächen zu untersuchen, die zum Beispiel durch Industrie oder Verkehr geprägt sind. Also große Bahnbetriebsanlagen oder auch Gewerbeflächen.
Was sich der BUND noch wünscht, ist mehr Tempo. Die gesetzlichen Vorgaben seien schließlich eindeutig. Bis 2027 muss Berlin 0,25% seiner Landesfläche als mögliche Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen ausweisen. Bis 2032 muss dieser Nachweis sogar für 0,5% der Landesfläche erbracht werden. Insgesamt geht es um eine Fläche, die in etwa der des ehemaligen Flughafens Tegel entspricht.
Jan Menzel aus der Redaktion Landespolitik Berlin. Hitze kann töten. Mit den steigenden Temperaturen rückt in Berlin der Schutz vor Hitze, etwa von Obdachlosen, wieder auf die Agenda. Eigentlich sollte Berlin schon einen Aktionsplan haben. Wie weit er bereits gediehen ist, das hat rbb24-Reporter Sebastian Schöbel recherchiert.
Als die Schöneberger Hitzehilfe 2022 unweit des U-Bahnhofs Kurfürstenstraße eröffnete, war sie die erste ihrer Art in ganz Deutschland. Entsprechend wenig Erfahrung hatte man, sagt Janette Werner vom Betreiber, dem Internationalen Bund Berlin-Brandenburg.
Dann haben wir einfach gesagt, oh, kommt rein, ne, es ist genug Platz, der Garten ist groß, alles gut. Ne? Das haben wir leider sehr schnell lernen müssen, dass das irgendwann wirklich seine Kapazitätsgrenze hat. Wir hatten dann durchschnittlich über 60 Personen hier vor Ort und dann führt es zu Eskalation.
Denn die Gäste, wie man sie hier nennt, kommen aus sehr unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen. Obdachlose, unter ihnen viele aus Osteuropa, mit Drogenproblemen oder psychischen Belastungen, aber auch Prostituierte und auch ältere Menschen aus der Umgebung, die allein sind und Hilfe benötigen. Und im Sommer vor allem Abkühlung suchen. Das ist es, was die Hitzehilfe auch in diesem Jahr wieder leisten soll, nicht nur in Schöneberg. Auch andere Bezirke haben wieder Maßnahmen und Projekte geplant. Sonnencremes werden verteilt, Schirme oder Schutzfolien zur Verschattung, zum Beispiel in Kitas oder Altenheimen aufgespannt und Ventilatoren werden aufgestellt.
Die Statistiken sagen es uns, die Zahl der Hitzetoten übersteigt die Zahl der Verkehrstoten, aber Hitzetote sind natürlich viel weniger sichtbar,
sagt Gesundheitssenatorin Ina Ciborra. Rund 6000 Menschen sind 2023 und 2024 laut Robert-Koch-Institut an den Folgen extremer Hitze gestorben. Mit dem Klimawandel und immer heißeren Sommern, so wie letztes Jahr, könnte diese Zahl noch steigen, so die Befürchtung.
Hitze tötet Menschen,
stellt Peter Bobbert, Präsident der Ärztekammer Berlin, fest.
Hitzeschutz ist etwas Gemeinsames, etwas zutiefst Solidarisches, nämlich sich um die Menschen zu kümmern, die eben vor Hitze am meisten in Gefahr sind.
Und dazu zählen nicht nur Obdachlose, so Bobbert, sondern auch Senioren, Kinder, Schwangere oder Menschen mit Vorerkrankungen und auch die Menschen, die tagsüber draußen arbeiten müssen, Bauarbeiter zum Beispiel. Um die Schutzmaßnahmen auszubauen, wäre ein Hitzeaktionsplan sinnvoll. Genau den hat der schwarz-rote Senat vor gut einem Jahr angekündigt. Aber der ist noch in Arbeit, so Ciborra.
Das ist ein Riesenvorhaben, komplett ressortübergreifend. Und wenn ich das richtig sehe, werden wir es vor der Sommerpause nicht schaffen. Es wird dann also im Herbst sein.
Und danach, so die SPD-Politikerin, werde der große Plan in 12 Bezirkspläne umgesetzt werden müssen, was wohl noch mal dauern dürfte. Bis dahin bleibt die Hitzehilfe in Schöneberg wohl die einzige Einrichtung ihrer Art in Berlin.
Berlin geht also erstmal noch ohne Plan in die bevorstehende Sommerhitze, das berichtete Sebastian Schöbel. Der Großbrand auf dem Gelände einer Palettenfirma in Marzahn gestern Abend dauerte offenbar länger als nötig. Erst heute war das Feuer gelöscht. RBB24-Reporterin Oda Tischewski hat nachgefragt, woran das gelegen hat und was den Brand auslöste.
3 ausgebrannte Lagerhallen, mehrere zerstörte Lkw und unzählige vernichtete Holzpaletten. Das ist die Bilanz des Großbrandes am Marzahner Pyramidenring. Große Schäden, denn die Brandbekämpfung war schwierig, beschreibt Vincent Kasch, Sprecher der Berliner Feuerwehr, am Tag nach Ausbruch des Brandes.
Vor Ort befanden sich unterschiedliche Materialien dicht gelagert, sodass das Feuer sich schnell ausbreitete. Um da sinnvoll löschen zu können, brauchten wir massiv Löschwasser. Und das war vor Ort durch die örtliche Wasserversorgung nicht gegeben. Da war nur eine relativ kleine Leitung. Über mehrere hundert Meter weit mussten wir Schlauchleitung verlegen, um dann aus einem öffentlichen Gewässer dort Wasser rauszupumpen.
Doch eine mangelhafte Versorgung mit Löschwasser, gerade bei einem Großbrand wie diesem, sei kein Einzelfall, so Kasch. Deswegen sei auch schweres Gerät wie mobile Löschwassertanks oder Löschboote unverzichtbar und dürfe keinesfalls dem Rotstift zum Opfer fallen. Denn im Ernstfall könne es Schlimmeres verhindern.
Es ist eben davon auszugehen, dass nicht überall in Berlin eine hervorragende Wasserversorgung da ist. Das heißt, wir müssen uns auch mit unseren Konzepten, mit unserer Technik darauf einstellen. Und das bedeutet auch, wir dürfen bei der Feuerwehr nicht sparen. Wir müssen Geld haben, auch beispielsweise für Tanklöschfahrzeuge. Und wir müssen eben den Brandschutz nicht vergessen, sondern müssen eben uns auch damit weiter auseinandersetzen.
Der gestrige Brand am Pyramidenring war nicht der erste an diesem Ort. Bereits im Dezember 2024 hatte sich eine Gruppe, die sich Switch of Betonindustrie nennt, auf der Plattform Indymedia dazu bekannt, 2 Brände gelegt zu haben, einen davon am Pyramidenring. Bei diesen Bränden wurden Maschinen und Gebäude 2 Unternehmen stark beschädigt. Das Bekennerschreiben stellt einen Bezug zum Bau der A100-Erweiterung her, an dem beide beteiligt waren. Auch direkt neben der Palettenfirma, die gestern Nacht brannte, befindet sich ein Unternehmen, das in Berliner Autobahnprojekte involviert ist. Und die Polizei geht mittlerweile auch in diesem Fall von Brandstiftung aus. Vincent Kasch appelliert angesichts solcher wiederkehrender Großbrände nachdrücklich, für eine stabile Deckung an Personal und Finanzierung bei der Berliner Feuerwehr zu sorgen.
So ein großer Brand zieht Kräfte zusammen. Wir dünnen das, was eigentlich für den Grundschutz in der Stadt da ist, aus. Und wir müssen da immer wieder auf die freiwilligen Feuerwehren setzen. Und Fakt ist eins, abschmelzen dürfen wir bei unseren Brandbekämpfungseinheiten, bei den Kräften, aber auch bei den Mitteln nicht mehr. Wir sind da sozusagen darauf angewiesen, dass wir unseren Iststand weiterhin behalten.
Vinzenz Kasch von der Berliner Feuerwehr, es berichtete Oda Tischewski. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören wie immer in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die 115 Richtung Berlin zwischen Kleinmachnow und Kreuz Zehlendorf. Behinderungen nach einem Unfall. B246 Beeskow Mittenwalde zwischen der A13 und Galun gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin auf der 113 stadteinwärts ist zwischen Schönefeld Nord und Tunnel Alt-Glienicke die linke Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Charlottenburg, die Straße des 17. Juni, ist an der Kreuzung Bachstraße in Richtung Ernst-Reuter-Platz nach einem Unfall gesperrt. In Kladow ist der Ritterfelddamm in Höhe Eichelmartenweg auch nach einem Unfall gesperrt. Tiergarten, die John-Foster-Dulles-Allee, ist zwischen Itza-Grabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis Freitagmittag in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edison-Straße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten weiterhin für Autos und Lkw gesperrt. Und zur Berliner U-Bahn, die U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen, es fahren Busse. Allen unterwegs eine gute und vor allem sichere Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Die Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen ist rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht entschieden. Entschieden wurde, dass die von Bundesinnenminister Dobrindt angeordneten verschärften Grenzkontrollen in der jetzigen Form gestoppt werden müssen. Das Urteil ist rechtskräftig. Die Sprecherin des Gerichts von Oettingen sagte dem RBB:
Die Bundesrepublik ist verpflichtet, ein sogenanntes Dublin-Verfahren zur Zuständigkeitsprüfung durchzuführen, wenn jemand auf deutschem Hoheitsgebiet ein Asylgesuch äußert. Zurückweisungen sind dann nicht möglich, sondern muss das Dublin-Verfahren durchgeführt werden.
Anna von Oettingen, die Pressesprecherin des Verwaltungsgerichts Berlin. Nach dem Urteil zur Asylpolitik wird Kritik an Bundesinnenminister Dobrindt laut. Die Grünen fordern, die Anordnung zur Zurückweisung sofort zurückzunehmen. Die Bundesregierung sei mit ihrem nationalen Alleingang gescheitert. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stegner sagte der Rheinischen Post, die Union stehe vor dem Praxistest im Regierungshandeln. Die Gewerkschaft der Polizei sieht sich in ihrer Ablehnung der Zurückweisungen bestätigt. Man habe von Anfang an juristische Zweifel gehabt. In Potsdam entsteht in den nächsten 10 Jahren ein neuer Universitätsstandort. Das haben die Landesregierung und die Stiftung Hasso-Plattner am Nachmittag mitgeteilt. Der Campus für Juristen und Wirtschaftswissenschaftler ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem soll das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert werden. Die Stiftung will dafür eine Millionensumme zur Verfügung stellen. Die zweite Runde der Gespräche zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine in Istanbul über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Die Verhandlungen haben offenbar nur gut eine Stunde gedauert. Über Ergebnisse ist noch nicht viel bekannt. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
Es sei ein weiterer Austausch Gefangener vereinbart worden, hieß es von ukrainischer Seite. Zudem soll eine Liste mit Namen verschleppter Kinder übergeben worden sein. Auch sollen beide Seiten ihre Vorstellungen über die Voraussetzungen für eine Waffenruhe übergeben haben. Russland hatte eine vorzeitige Übergabe eines sogenannten Memorandums verweigert. Die Gespräche waren die zweiten direkten binnen weniger Wochen.
Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock ist zur Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York gewählt worden. Sie war die einzige Kandidatin für das Amt. Bei der geheimen Wahl hat Baerbock 167 Stimmen erhalten. Sie tritt ihr Amt Anfang September an. Aus New York, Martin Ganselmeier.
In ihrer Rede nach der Wahl kündigte Baerbock an, dass sie sich in ihrer einjährigen Amtszeit um die Interessen aller 193 Mitgliedstaaten kümmern will. Gleichzeitig werde sie sich für Reformen einsetzen, um die Vereinten Nationen auch in schwierigen Zeiten zu stärken.
Die rund 1600 Pflegekräfte an den Berliner Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes bekommen mehr Geld. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, habe man sich mit der Gewerkschaft Verdi auf neue Vergütungsstrukturen geeinigt. Rückwirkend zum 1. März bedeutet das ein Gehaltsplus von bis zu 464 Euro pro Monat. Die Vergütungen steigen demnach im Schnitt um 5-8%. Bei den French Open ist Turnierfavorit Novak Djokovic ins Viertelfinale eingezogen. Er hat den Briten Cameron Norrie klar mit 6:2, 6:3 und 6:2 besiegt. Damit trifft Djokovic übermorgen auf den Deutschen Alexander Zverev, der am Mittag das Viertelfinale des Tennisturniers erreicht hat. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht gering bewölkt oder klar und überall trocken, später im Norden etwas Nebel. Die Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 23 und in Guben 24 Grad. Morgen ein freundlicher Mix aus Sonne und lockeren Quellwolken bei maximal 23 bis 26 Grad. Die Zeit 19.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Podcast.
Wenn ein demokratisch gewählter Präsident eine undemokratische Entscheidung trifft, dann kann alles ins Wanken geraten. Und damit willkommen in Südkorea, einem Land, das jahrzehntelang als stabile Demokratie galt, bis vor einem halben Jahr. Da trifft der damalige Präsident eine Entscheidung, die ihn nicht nur seinen Job kostet, sondern auch die Demokratie im Land gefährdet. Morgen wählt das südkoreanische Volk einen neuen Präsidenten. Thorsten Iffland vom ARD-Studio Tokio war in den vergangenen Monaten mehrmals in Südkorea und ordnet in dieser Folge für uns ein, was die Wahl bedeutet für die Demokratie in Südkorea und darüber hinaus. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Und vor knapp 2 Monaten, da begann ein Tag in Südkorea nur vermeintlich wie jeder andere.
Es ist der 4. April 2025, wirklich super Wetter, keine Wolke am Himmel über Seoul, der südkoreanischen Hauptstadt, an einem ganz normalen Werktag. Es ist Freitag und es sind zu dieser frühen Stunde unglaublich viele Menschen unterwegs. Für mich, der sehr sportbegeistert ist, hat sich das so angefühlt wie vor so einem wichtigen Fußballspiel bei einer EM oder WM. Also dieses ganz besondere Knistern und geknistert, dieses Geräusch ist mir noch im Ohr geblieben, hat es übrigens auch, weil ganz viele Menschen Rettungsdecken dabei hatten, diese silber-goldenen Folien. Tausende dieser Menschen haben mich schon die Nacht vorher, vor dem 4. April, nicht zu Hause verbracht, sondern mitten in der südkoreanischen Hauptstadt, mitten in Seoul, auf der Straße kampiert. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Gefühlt war jeder Quadratzentimeter rund um das Verfassungsgericht mit Polizeibussen zugeparkt, Stoßstange an Stoßstange, absolut kein Durchkommen, ein riesiges Labyrinth, auch für uns Journalisten. Und um genau 11.22 Uhr, ich weiß das noch ganz genau, weil wir mit unserem Kamerateam da auch mitten in der Menschenmenge standen, plötzlich Jubel, wie beim entscheidenden Tor im WM-Finale. Die 8 Richter am Verfassungsgericht haben einstimmig entschieden, Präsident Yoon Suk-yeol wird seines Amtes enthoben. Wir haben natürlich mittendrin direkt mit den Leuten gesprochen. Wir hatten unsere Kamera, unsere Mikrofone dabei und wollten diese Stimmung einfangen. Und zum Beispiel diese eine Demonstrantin, die auch die Nacht ausgeharrt hat, mitten auf der Straße in Seoul, hat uns dann ins Mikrofon ja gerufen.
Today means that Korean democracy won. So yeah, because we fought for this like for 3 months.
Heute hat die südkoreanische Demokratie gewonnen. Wir sind sehr glücklich.
So we are very happy right now.
Dafür haben wir 3 Monate gekämpft. Also es war wirklich der vorläufige Schlusspunkt einer wirklich chaotischen Zeit in Südkorea, dieses Urteil des Verfassungsgerichts. Und passend zu dem schönen Wetter waren die Menschen einfach nur froh, dass es jetzt vorangeht und diese Krise zunächst mal überwunden ist.
Anfang April, da entscheidet also das Verfassungsgericht in Seoul, der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol ist offiziell abgesetzt. Und die Menschen, die da in Seoul über Nacht ausgeharrt und auf dieses Urteil gewartet haben, die haben sich ja anscheinend darüber sehr gefreut und hatten bis dahin offenbar Angst um ihre Demokratie. Wie ist es so weit gekommen?
Südkorea wird von einer Staatskrise erschüttert. Präsident Yoon hat erstmals seit rund 40 Jahren das Kriegsrecht in dem Land ausgerufen.
Ja, das ist schon ein halbes Jahr her, am 3. Dezember. Aber das war quasi der Anfang vom Ende.
Sicherheitskräfte blockierten daraufhin vorübergehend den Zugang zum Parlament.
Also erstmal kurz ins Hotel, die Agenturen gecheckt und wenige Minuten später war klar, wir müssen los Richtung Parlament, Richtung Nationalversammlung in Seoul.
Es ist die Zuspitzung eines seit Monaten andauernden politischen Streits. Das Parlament wird seit den letzten Wahlen von der Opposition kontrolliert. Ohne ihre Zustimmung konnte der Präsident seinen Haushaltsentwurf nicht durchsetzen. Offenbar der Auslöser für die Eskalation.
Er begründete den Schritt mit dem Schutz der demokratischen Ordnung und warf der Opposition vor, mit dem Regime in Nordkorea zu sympathisieren.
Da war die Lage total unübersichtlich, mitten in der Nacht. Tausende Menschen, Polizei, Presse. Und was wir dann live miterleben konnten, das hat eine Kollegin von der BBC ganz gut auf den Punkt gebracht. History in the making, rief die uns zu. Ja, das waren wirklich geschichtsträchtige Stunden in der Nacht auf den 4. Dezember. Das Militär, das hatte auf Befehl von Yoon Suk-yeol versucht, das Parlament abzuriegeln, um eine Abstimmung über das Kriegsrecht zu verhindern, ist dann aber am Einsatz von Parlamentsmitarbeitern und Abgeordneten gescheitert.
Demonstranten protestieren gegen den Militäreinsatz und den kurz zuvor vom Präsidenten erklärten Ausnahmezustand. Diese plötzliche Ankündigung hatte ganz Südkorea wachgerüttelt.
Das Land hat nach dem Ende der Militärdiktatur und Ende der 80er Jahre gelernt, man will das einfach nicht mehr. Nur 6 Stunden später wurde das Kriegsrecht dann vom Parlament wieder aufgehoben und der ganze Spuk war vorbei. Aber das hätte auch ganz anders laufen können. Man stellt sich nur mal vor, es wäre auch nur ein Schuss gefallen. Einer der Soldaten hätte abgedrückt. Es gab wirklich dramatische Szenen von Abgeordneten, die über den Zaun geklettert sind, von Hubschraubern, die auf dem Dach gelandet sind, von einer Mitarbeiterin, die den Lauf einer Waffe gegriffen hat, den Soldaten zurückgedrängt hat vor laufenden Kameras und geschrien hat, schämst du dich nicht? Das war wirklich wie in einem Actionfilm.
Und ging ja wirklich durch die Medien aus der ganzen Welt, auch durch soziale Netzwerke und hat gezeigt, wie angespannt und ernst die Lage in Südkorea war an dem Tag.
Politisch blieb das natürlich nicht ohne Folgen. 11 Tage später wurde Yoon, der Präsident, mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament seines Amtes enthoben. Und das wurde 111 Tage später, eben am 4. April, dann vom Verfassungsgericht einstimmig bestätigt.
Wobei man sagen muss, der südkoreanische Präsident, der darf per Gesetz auch das Kriegsrecht erlassen, aber nur in Krisenzeiten und nur unter strengen Voraussetzungen, unter parlamentarischer Kontrolle. Und daran hat Yoon sich ja nicht gehalten und wurde ja auch abgesetzt. Wie geht's jetzt für ihn weiter?
Ja, politisch ist er K.O. ne? Und ihm wurde kürzlich auch nahegelegt, jetzt im Wahlkampf vor den Neuwahlen aus seiner konservativen Partei, der PPP, auszutreten, um den Wahlkampf nicht weiter zu stören. Das hat er dann auch vergleichsweise kleinlaut gemacht. Aber er muss sich wegen der Vorkommnisse am 3. Dezember weiterhin verantworten. Es läuft neben diesen ganzen politischen Folgen noch ein Strafprozess gegen ihn. Es geht um Rebellion, also Aufruhr, und um Machtmissbrauch. Wird er verurteilt, was wohl nicht vor Ende des Jahres soweit sein wird, droht ihm eine lebenslange Haft oder theoretisch sogar die Todesstrafe, wenngleich man da dazu sagen muss, dass die in Südkorea seit Jahrzehnten nicht mehr vollstreckt wurde. Aber die Strafe wird voraussichtlich empfindlich sein für Yoon Suk-yeol.
Schon im Dezember ist der frühere Präsident Yoon abgesetzt worden. Wie sah denn seitdem die Regierung in Südkorea aus?
Wenn ich ganz ehrlich bin, da bin ich da auch irgendwann nicht mehr mitgekommen. Also ich erinnere mich an eine Pressekonferenz im Laufe der Zeit, wo dann ein Reporter gefragt hat, wisst ihr eigentlich, wer gerade Staatsoberhaupt ist? Und tatsächlich der Mitarbeiter der Regierungsfraktion das nicht beantworten konnte. So führungslos war das Land. Also Yoon war ja nicht der Einzige, gegen den ein Impeachment-Verfahren eingeleitet wurde. Es gab zig Rücktritte und Rückwärtsrollen, ein Chaos wirklich sondergleichen. Und auch bis zuletzt, ich erinnere mich da an einen Tag im Mai, Anfang Mai. Da hatte Südkorea, man muss sich das mal vorstellen, ist ja wirklich eine wichtige Industrienation, ein hochmodernes, entwickeltes Land. Da hatte Südkorea innerhalb von 25 Stunden 3 verschiedene Interimspräsidenten. Erst Han Duk-so, dann Finanzminister Choi und bis zur Wahl, bis zum heutigen Tag Lee Ju-ho, der war bis dato Bildungsminister. Und das ist wirklich verrückt für ein Land wie Südkorea und natürlich auch kein Ausweis von politischer Stabilität. Seit dem Urteil des Verfassungsgerichts am 4. April tickt die Uhr und da hoffen alle, dass es besser wird. 60 Tage, also 2 Monate, dürfen maximal vergehen, bis neu gewählt werden muss und das passiert nun an diesem Dienstag.
Das heißt, morgen wählt Südkorea jetzt einen neuen Präsidenten. Welche politischen Lager stehen sich da jetzt überhaupt gegenüber?
Es gibt 2 Lager. Einmal eine rechtskonservative Partei, die PPP, People's Power Party, und einmal eine eher linksliberale Partei, die DP, die Demokratische Partei. Dazwischen, in der Mitte, gibt's relativ wenig. Yoon war Mitglied der PPP, der Favorit auf das Amt des Präsidenten jetzt, Lee Jae-myung, der kommt von der DP.
Und du hast jetzt gesagt, die Partei von Lee Jae-myung, die Demokratische Partei DP, die ist eher linksliberal. Was heißt das genauer? Also wofür steht die Demokratische Partei und ihr Kandidat?
Das ist ein echter Pragmatiker, hat sich damals in dieser historischen Nacht nach der Ausrufung des Kriegsrechts gefilmt, hat das live gestreamt, wie er den Zaun an der Nationalversammlung hochgeklettert ist. Also er weiß auch schon sehr gut, wie man sich selbst inszenieren kann. Bei der letzten Präsidentschaftswahl ist er nur hauchdünn an Yoon gescheitert. Diesmal liegt er weit vorne.
Kein anderer Politiker kann in Südkorea derzeit so viele Menschen hinter sich vereinen wie Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei. Innenpolitisch steht Lee vor der Aufgabe, die Gesellschaft zu einen. Eine Herkulesaufgabe.
Er steht vor allem für den Aufbau eines Art Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel, will also auf den Norden, mit dem man sich ja immer noch formal im Krieg befindet, zugehen und das ohne nukleare Abschreckung. Er will auch die wirtschaftlichen Beziehungen zum sehr armen Norden stärken. Sein Hauptproblem, er selbst steht unter Anklage. Vereinfacht gesagt geht es in der Geschichte um Lügen im Wahlkampf 2022. Er ist da schon zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Dann gab es einen Freispruch. Jetzt läuft ein Verfahren, das Ganze wird nochmal neu aufgerollt, über das vermutlich erst nach der Wahl geurteilt wird. Und dann würde Lee Jae-myung Immunität genießen. Also am Ende des Tages auch nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt bzw. ein Vorbild. Und darauf reitet die PPP, die konservative Partei, natürlich schön rum. Für sie ist Lee ein Krimineller. Die PPP, die andere Seite, die eher Rechten, die hat lange gebraucht, um einen neuen Kandidaten zu finden. Erst sollte es der ja eher gemäßigte Han Duk-soo werden, dann aber gab es eine neue parteiinterne Abstimmung und jetzt versucht es Kim Moon-soo zu richten. Das ist schon eher ein Hardliner, gilt so ein bisschen als Held der Rechten in der PPP, weil er sich bis heute nicht für die Ausrufung des Kriegsrechts entschuldigt hat. Ihm geht es, um bei der Nordkorea-Frage einmal kurz zu bleiben, inhaltlich vor allem um eine Strategie der Abschreckung. Er will eine nukleare Schutzklausel aufnehmen mit den USA, also dass Südkorea unter den Schutzschirm schlüpft der USA. Und er will auch, dass Südkorea selbst Atomwaffen entwickelt. Also da gehen die Positionen deutlich auseinander. Bei den innenpolitischen Themen sind die Gräben nicht so tief, das muss man auch festhalten. Und dann gibt es einen, den man vielleicht nicht vergessen soll, das ist der dritte im Bunde. Der heißt, wie so viele in Südkorea, auch Lee. Er ist der Kandidat der Reformpartei, der ist gegen nukleare Bewaffnung, will aber beispielsweise das Amt für Wiedervereinigung abschaffen. Mhm. Er hat aber nach jetzigem Stand der Dinge keine Chance auf einen Wahlsieg.
Wenn in den letzten Monaten in Südkorea alles eher chaotisch war politisch, wie lief denn der Wahlkampf ab?
In Südkorea ist es alles, was den politischen Diskurs angeht und was Wahlkampf angeht, anders, läuft anders als bei uns. Da passiert viel mehr auf der Straße. Es ist sehr emotional und polarisiert und so war auch dieser Wahlkampf natürlich. Es ist echt schmutzig, man kann es nicht anders sagen. Darüber habe ich mich auch mit Frederik Spohr unterhalten. Er leitet das Büro der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul.
Es ist auch ein Merkmal der südkoreanischen Politik, dass es relativ selten eigentlich um Inhalte geht, sondern es geht oft um Diffamierungen, um Schmutzkampagnen, um juristische Angriffe gegenüber politische Gegner.
Und das ist nicht nur im klassischen Wahlkampf so, dass die politische Kultur darunter leidet bei irgendwelchen Kundgebungen oder Parteitagen, sondern auch online. Südkorea ist ja ein hochmodernes, sehr digitales Land und da wird dann eben auch in den sozialen Medien Stimmung gemacht.
Und diese Influencer sind eben sehr, sehr einseitig in ihrer Berichterstattung, machen eigentlich nur, ich sag mal, Meinung und nicht wirklich faktenbasierte Nachrichten. Und ich glaube, das schadet auch der politischen Kultur hier.
Wenngleich man schon auch sagen muss, dass rhetorisch ein wenig abgerüstet wurde und die jeweiligen politischen Gegner nicht mehr so stark dämonisiert werden, wie das in der jüngeren Vergangenheit der Fall war.
Also in Deutschland gibt's ja auch ganz viel Wahlkampfveranstaltungen, die auf Bühnen stattfinden, die an Ständen stattfinden oder ja, man bildet sich seine Meinung vielleicht ja auch im Privaten, wenn man rausgeht. Was heißt, es findet viel auf der Straße statt?
Jedes Mal, wenn wir vom Flughafen in Seoul in die Innenstadt reingefahren sind, gab es irgendwo in irgendeiner Form irgendwelche Demonstrationen. Und da stehen dann nicht mal zwei, drei Leute mit ihrem Fähnchen, sondern das sind Hunderte, das sind Tausende. Und es ist sehr laut, es ist sehr farbenfroh. Sie singen viel, sie bleiben stundenlang da stehen. Ich glaube, das erste Mal, als ich da war, war es im tiefsten Winter. Egal, ob es da minus 10 Grad hat und südkoreanische Winter können sehr knackig sein. Die gehen wirklich mit voller Leidenschaft damit und sie diskutieren auch sehr lautstark über politische Themen, auch in der Freizeit, auch in der Kneipe abends. Das ist ein kompletter Unterschied zum Beispiel zu Japan, ja auch eine Demokratie hier in Ostasien. Das sind die Nachbarn. In Japan findet man so gut wie nie Leute, die wegen politischer Themen auf die Straße gehen. Es gibt wenig Emotionen, es gibt geringe Beteiligung der Menschen bei den Wahlen, aber auch bei Kundgebungen. Und das ist in Südkorea komplett anders.
Und du hast eben gesagt, es geht ganz viel um Emotionen, auch um Schmutzkampagnen. Aber welche politischen Themen, welche Inhalte beschäftigen die Menschen in Südkorea denn?
Das Top-Thema für die Menschen in Südkorea ist die Inflation. Das sind die hohen Preise, Lebenshaltungskosten, gerade beim Thema Miete. In Südkorea gibt es jetzt die erste Generation, die sich in Großstadtnähe, damit ist jetzt nicht nur Seoul gemeint, kein Eigentum mehr leisten kann. Das ist schon was Außergewöhnliches, was die Menschen sehr bewegt. Das ist wirklich ein drängendes Problem in diesem Land. Außerdem geht es erstmals im Wahlkampf auch am Rande zumindest um das Thema Work-Life-Balance, was bei uns ja schon seit Ewigkeiten irgendwie ein Thema ist. Seit 2018 gibt es in Südkorea eine 52-Stunden-Woche. Das muss man sich schon erstmal reinziehen. Und das ist schon eine Begrenzung. Also das hat man eingeführt, um überlange Arbeitszeiten zu begrenzen. Die neue Losung, die heißt eben 4,5-Tage-Woche, ausgegeben vom Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei Lee. Also da ist auch Bewegung drin. Aber am allermeisten, und das ist wirklich das Thema, was die Menschen in Südkorea nach diesen Monaten sehr bewegt, ist, dass sie sich wünschen, endlich mal wieder Ruhe zu haben. Eine klar definierte politische Führung nach all dem Chaos in den vergangenen Monaten.
Welche Folgen könnte denn jetzt das Wahlergebnis haben, je nachdem, welche politische Seite gewinnt? Was bedeutet das dann jeweils für Südkorea?
Ja, so wie es jetzt aussieht, wird Südkorea ein deutliches Stück nach links rücken. Die Demokratische Partei hat die letzten beiden Parlamentswahlen gewonnen. Jetzt könnte mit Lee Jae-myung auch ein eher linker Präsident folgen. Was die innenpolitischen Themen angeht, so tun sich beide Kandidaten nicht so viel. Man muss sich, das ist so die Regel in Südkorea, mit einem 10-Punkte-Wahlprogramm bei der Wahlkommission vorstellen. Und da haben beide Kandidaten, also Lee von der Demokratischen Partei und Kim von der PPP, ganz oben auf ihre Liste wirtschaftliche Themen gesetzt. Was die Außenpolitik angeht, sieht da schon was anders aus. Der linksliberale Lee will auf Nordkorea zugehen, hat aber noch nicht so verraten, wie er das machen will. Denn wieso soll sich Kim Jong-un mit dem Süden an einen Tisch setzen?
Also der Machthaber Nordkoreas.
Er hat ja mit China und vor allem mit Russland zwei starke Partner an der Seite. Wozu braucht er da jetzt Südkorea? Zumal ja inzwischen sogar alle symbolischen Verbindungen zum Süden wortwörtlich gesprengt wurden. Also Straßen, Schienen, Gebäude, die für die Wiedervereinigung stehen. Für Nordkorea ist Südkorea qua Verfassung das Feindesland Nummer eins. Also ob dann allein das Reden vom Frieden, der Verzicht auf Abschreckung zum Ziel führt, das hat ja Lee vor. Da würde ich erstmal hinter ein Fragezeichen setzen. Das andere Extrem, unter einer konservativen Führung sollte es Kim im Endspurt doch noch schaffen, wäre eine massive Aufrüstung, eine Politik der Stärke zusammen mit den USA und ausdrücklich auch mit Atomwaffen. Da kommt dann vieles auch auf die Rolle von Donald Trump an, der sich zum Thema Südkorea noch nicht wirklich geäußert hat. Also da stehen auch noch viele Fragezeichen dahinter. Also innenpolitisch, glaube ich, wird sich nicht so viel tun. Außenpolitisch sieht es schon ein bisschen anders aus.
Und was würdest du denn jetzt sagen, wie stabil ist die Demokratie in Südkorea? Wie viel steht da auch auf dem Spiel?
Also ich fange mal mit dem Positiven an. Wichtige demokratische Institutionen im Land, wie die Nationalversammlung, also das Parlament in Südkorea und auch das Verfassungsgericht, die haben unter erheblichem Druck ihre verfassungsmäßig angedachte Rolle erfüllt. trotz Kriegsrechtsausrufungen, trotz Druck und Beeinflussungsversuchen von allen Seiten. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, Südkorea hat eine sehr lebendige und starke Zivilgesellschaft und hat sich gegen diesen ja schnell gescheiterten autoritären Übergriff gestellt, die Ausrufung des Kriegsrechts am 3. Dezember. Das spricht sehr für Südkorea, auch in Zukunft. Das hätte auch alles anders ausgehen können, als jetzt in ordnungsgemäßen demokratischen Neuwahlen zu enden. Deswegen gibt es auch eine Menge Reformbedarf. Zum Beispiel ist die Machtfülle, das haben wir gesehen, des Präsidenten ein Problem. Das darf nicht sein in einer Demokratie. Und da ist an der Stelle das System total vulnerabel. Und noch so ein Stresstest in diesem Ausmaß für die Demokratie, da würde ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen, wie das ausgeht für Südkorea.
Die Welt sortiert sich gerade neu. Also viele geopolitische Beziehungen auf der Welt, die verändern sich gerade. Welchen Stellenwert hat da jetzt die Zukunft von Südkorea für die globale Politik? Und was hat das vielleicht auch mit uns hier in Deutschland zu tun?
Also Südkorea ist und bleibt, mal ganz egal, wie diese Wahl ausgeht, ein extrem wichtiger Bestandteil der Sicherheitsarchitektur, wie das so schön heißt, hier in der Region in Ostasien. Allein 28.500 US-Soldaten sind in dem Land stationiert. Das ist schon mal ordentlich. Südkorea spielt mit dem direkten Nachbarn Nordkorea und außerdem noch Russland und China in der Nähe wirklich eine besondere Rolle, auch wenn US-Präsident Trump sich jetzt noch nicht explizit zur Südkorea geäußert hat, gibt es schon auch Sorgen, dass die Truppenstärke massiv gekürzt wird. Das würde aber die US-Strategie im Pazifik generell in Frage stellen, weil Südkorea da einfach auch geografisch ein guter Ausgangspunkt ist. Dann ist es so, dass Südkorea an gemeinsamen Übungen mit der NATO teilnimmt und das wird auch weiterhin so sein, denn das gehört auch zur Wahrheit dazu, egal wer in Südkorea in der Vergangenheit am Ruder war, ob das jetzt links war oder rechts war, das Verhältnis zu diesen Bündnissen, zur NATO zum Beispiel, aber auch zur Europäischen Union, ist in den vergangenen Jahren ja regelrecht aufgeblüht. Und ich sehe jetzt nicht, warum sich das jetzt großartig ändern sollte unter einem neuen Präsidenten. Was Deutschland angeht, muss man da vor allem natürlich auf die enge wirtschaftliche Verbindung blicken. Deutschland ist in Europa der wichtigste Handelspartner von Südkorea. Wenn man schaut, was das Land für wichtige Industrien zu bieten hat, dann wundert das einen auch nicht. Halbleiter sind da als erstes genannt, Batterien, also Batterietechnologie, künstliche Intelligenz und aber auch 5G, 6G-Kommunikation. Das ist alles etwas, wofür Südkorea steht. All das braucht es, damit die heutige Welt funktioniert und das kann Südkorea eben liefern. Also es ist schon echt ein wichtiger Player hier in Ostasien, auch wenn es weit weg ist. Also ich glaube, alle warten so ein bisschen drauf, dass da wieder Ruhe einkehrt, dass sich das Land wieder zu sich selbst findet, dass die Demonstrationen vielleicht nicht mehr in diesem harten Ton und dieser Intensität geführt wird. Und dann kann Südkorea außenpolitisch auch wieder ganz anders wirken. Und wenn da wieder mehr Zuverlässigkeit ist, dann glaube ich, dass Südkorea auch weltpolitisch wieder eine größere Rolle spielen kann und wird. Und das ist notwendig, denn neben Japan sind das hier die wirklich stabilsten Demokratien in Ostasien. Und das wäre insgesamt, glaube ich, schön, wenn das so bleibt.
Thorsten, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Autor dieser Folge ist Julius Brezel. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel, Charlotte Horn und Nicole Dienemann. Produktion Christiane Gehäuser-Kamp, Timo Lindemann, Jacqueline Bretschek, Marie-Noel Zwieler und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Rüdersdorf und Hellersdorf liegen Fahrzeugteile auf der linken Spur. Stadtverkehr Berlin, Charlottenburg. Die Straße des 17. Juni ist an der Kreuzung Bachstraße in Richtung Ernst-Reuter-Platz nach einem Unfall gesperrt. Tiergarten, die John-Foster-Dulles-Allee, ist zwischen Jitzak-Rabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis Freitagmittag in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edison-Straße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Autos und LKW gesperrt. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt bis Mitte Juli wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Und aktuelles zur S-Bahn, eine defekte Weiche in Karlshorst. Deshalb kommt es auf der Linie S3 zu Ausfällen und Verspätungen.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit knapp 4 Wochen lässt Bundesinnenminister Dobrindt Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückweisen. Diese Praxis hat das Verwaltungsgericht Berlin jetzt für unzulässig erklärt. Wenn jemand um Asyl bittet, muss festgestellt werden, welches EU-Land dafür zuständig ist. Normalerweise ist es das Land, in dem derjenige zuerst den Boden der EU betreten hat. Geklagt hatten 3 Menschen aus Somalia, die nach Polen zurückgeschickt worden waren.
Wenige Stunden nach seiner Amtsübernahme Anfang Mai löste Innenminister Dobrindt ein Wahlversprechen ein. Ab sofort würden auch Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückgewiesen. Dafür muss von EU-Recht abgewichen werden. Keine 4 Wochen später beschert ihm das eine Niederlage vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Denn das ist nicht von der Begründung der Bundesregierung überzeugt, warum EU-Recht nicht gelten sollte.
Es fehlt bereits an der hinreichenden Darlegung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung.
Es sei nicht ersichtlich, dass sich eine Situation ergebe, die für die deutschen Behörden nicht zu bewältigen sei. Die Eilentscheidung ist unanfechtbar. Doch der Innenminister sieht darin keinen Grund, die Praxis an der Grenze zu ändern.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Die Linke wirft Dobrindt vor, dass er es besser hätte wissen müssen und fordert Konsequenzen.
Die Zurückweisungen müssen eingestellt werden. Und es ist auch ganz klar, dass ein Minister, der mit Ansage Rechtsbruch begeht, seines Amtes nicht würdig ist und an der Stelle auch zurücktreten muss.
Trotz aller Warnungen, dass die Zurückweisung von Asylsuchenden juristisch heikel ist, wollte Dobrindt noch am ersten Tag ein vermeintlich starkes Signal setzen. Anschließend hat er sich aus Sicht des Gerichts nicht die Mühe gemacht, das Vorgehen gut mit Fakten und Argumenten zu unterfüttern. Das will er bei der nächsten Klage nachholen.
Knapp 51 zu 49. Das Ergebnis der Stichwahl in Polen ist eng, aber eindeutig. Der Rechtsnationale Karol Nawrocki wird neuer Präsident.